Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 23. Juli 2021, gleich dem ersten Mordort 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Wasserknappheit in Iran. Revolutionsführer fordert Lösung der Probleme in Khuzestan. Iran ist bei Herstellung von Drohnen autark geworden. Damaskus. USA und europäische Länder unterstützen Israels Verbrechen gegen Syrien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Wasserknappheit in Iran. Revolutionsführer fordert Lösung der Probleme in Khuzestan. Das Revolutionsoberhaupt Irans hat auf die jüngsten Ereignisse in der Provinz Khuzestan im Südwesten des Landes reagiert und die Lösung der wegen der Wasserknappheit verursachten Probleme gefordert. Die Regierungsverantwortlichen haben eine Pflicht, sich mit den Problemen in Khuzestan zu befassen. Und jemand, der sich um das Volk sorgt, kann gegenüber der schweren Lage in Khuzestan nicht gleichgültig sein. Es ist die definitive, dringende und ewige Pflicht der Regierungen, sich um das Volk zu kümmern, hieß es in der Botschaft von Ayatollah Ali Khamenei, die gestern veröffentlicht wurde. In den letzten Tagen gab es Proteste in Khuzestan wegen des Wassermangels. Wegen Dürre und Überhitzung ist die Provinz Khuzestan mit Wasserknappheit konfrontiert. Inzwischen wird mit Bemühungen aller staatlichen Institutionen und NGOs sowie der Öffnung der Karun-Damm-Auslässe das Problem der Wasserknappheit gelöst. Im Mai hatte Energieminister Reza Ardakhanian vor Wasserknappheit im Sommer gewarnt und gesagt, dieses Jahr sei es eines der trockensten seit 50 Jahren. Der Wassermangel hat bereits zu Stromausfällen geführt. Iran ist bei Herstellung von Drohnen autark geworden. Der stellvertretende iranische Verteidigungsminister hat gesagt, Iran habe bei der Produktion unbemannter Luftfahrzeuge, UAV, die Selbstversorgung erreicht. Wir haben große Fortschritte im Bereich der Herstellung von Drohnen gemacht und wir danken diese Fortschritte mehr als 4 Jahrzehnten unablässiger Arbeit und unermüdlicher Bemühungen unserer jungen Kräfte, sagte Afshin Khojifard am Donnerstag der Nachrichtenagentur IRNA im iranischen Pavillon in Russlands internationaler Luft- und Raumfahrtausstellung. MAKS 2021. Heute sind wir beim Bau von Drohnen vom Rumpf bis hin zu verschiedenen Teilsystemen und Triebwerken autark, fügte der stellvertretende iranische Verteidigungsminister hinzu. Wir haben in Bezug auf die Flugobergrenze von Drohnen, ihre Präzision, den automatischen Start und die Landung sowie die nächtlichen Missionen beträchtliche Fortschritte gemacht, erklärte Roger Fard. Er sagte, das Land habe auf der diesjährigen MAKS-Ausstellung nur zwei seiner UAV-Modelle gezeigt, stellte jedoch fest, dass unser UAV-Bestand mit allen Versionen voll ist und wir wettbewerbsfähige Produkte haben. Auf eine Frage zu den technischen und militärischen Beziehungen Irans zu Russland antwortete Roger Fahd, wir betrachten Russland als strategischen Partner. Wir haben eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Russland in der Luftfahrtindustrie. Und wir werden diese Zusammenarbeit definitiv ausbauen. Dafür haben wir gute Strategien und Pläne auf der Agenda, fügte er hinzu. Der 15. Internationale Luft- und Raumfahrtsalon MAKS begann am Dienstag mit der aktiven Präsenz der Islamischen Republik Iran und 55 weiterer Länder im Osten Moskaus. An der internationalen Ausstellung, die vom 20. bis 25. Juli stattfindet, nehmen das iranische Verteidigungsministerium und 35 wissensbasierte Unternehmen der Islamischen Republik teil, die ihre neuesten wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften präsentieren. Damaskus, USA und europäische Länder unterstützen Israels Verbrechen gegen Syrien. Das syrische Außenministerium hat in einer Erklärung auf die Angriffe des zionistischen Regimes am Donnerstag früh auf die syrische Provinz Homs reagiert. Ohne Unterstützung der US-Regierung und der europäischen Länder seien solche Angriffe nicht möglich, betonte das syrische Außenministerium. Syrien werde sein Recht auf die Verteidigung des Landes, des Volkes und seiner Souveränität nutzen, hieß es in der Erklärung des Außenministeriums in Damaskus. Die anhaltenden Angriffe der Zionisten, gleichzeitig mit den Terroranschlägen auf Aleppo und der Unterbrechung der Wasserversorgung in der Provinz Al-Hasaka durch die Türkei, stehen laut dieser Erklärung im Einklang mit der Umsetzung kontinuierlicher konspirativer geopolitischer Strategien gegen Syrien. Ohne die Unterstützung der USA und der westlichen Länder und ohne Vertuschung der Verbrechen dieses Regimes sei die Fortsetzung eines solchen terroristischen Verhaltens in der Region nicht möglich. Diese Regierungen versuchten, die Verantwortung des Regimes für seinen Staatsterrorismus und seine Unterstützung für Terroristen zu verbergen, so das syrische Außenministerium weiter. Die Missachtung von Verbrechen des zionistischen Regimes durch die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft mache sie an den Verbrechen dieses Regimes, des IS und der Al-Nusra-Front mitschuldig, hob das syrische Außenministerium hervor. Damaskus forderte zudem den UN-Sicherheitsrat auf, die Angriffe des zionistischen Regimes auf Syrien zu verurteilen und zu verhindern. Ex-UN-Rechtschef leitet Untersuchung israelischer Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser im Gaza-Krieg. Der frühere Menschenrechtschef der Vereinten Nationen, Navi Pillay, wird eine internationale Untersuchungskommission zu Kriegsverbrechen leiten, die das israelische Regime während seines jüngsten Angriffs im Mai auf den blockierten Gazastreifen gegen die Palästinenser verübt hat. Der Menschenrechtsrat sagte am Donnerstag in einer Erklärung, dass Pillay, ein ehemaliger südafrikanischer Richter, der zwischen 2008 und 2014 als UN-Hochkommissar für Menschenrechte diente, eine dreiköpfige Untersuchungskommission leiten wird, um alle mutmaßlichen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und alle angeblichen Verletzungen und Missbräuche der internationalen Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Al-Quds, zu untersuchen. Es wird alle zugrunde liegenden Hauptursachen wiederkehrender Spannungen, Instabilität und anhaltender Konflikte untersuchen, einschließlich systematischer Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund nationaler, ethnischer, rassischer oder religiöser Identität. Die Kommission wird in die Region reisen, um Zeugen und Opfer zu treffen. Sie werden von einem Sekretariat unterstützt, dem professionelle Ermittler und Rechtsanalysten angehören. Unterdessen bekräftigte Israel, es werde bei einer solchen Untersuchung nicht kooperieren, hieß es in einer Erklärung. Russland, USA und NATO kooperieren mit IS in Afghanistan. Russland hat in Afghanistan eine Zusammenarbeit von US- und NATO-Streitkräften mit IS-Terroristen enthüllt und insbesondere auf den Einsatz von nicht gekennzeichneten Versorgungshubschraubern in von IS infiltrierten Gebieten hingewiesen, in denen der Luftraum des Landes unter der vollständigen Kontrolle der US-geführten Streitkräfte ist. Russland ist bekannt, dass nicht gekennzeichnete Hubschrauber Flüge in Gebieten durchführen, in denen militante IS-Kräfte Daesh aktiv waren, insbesondere im Norden Afghanistans, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa während ihrer Pressekonferenz am Donnerstag. Auf diese Weise erhielten Terroristen Verstärkung und evakuierten die Verwundeten sowie die Leichen, so Sacharowa. Es wäre unmöglich gewesen, solche Aktivitäten ohne Wissen der US- und NATO-Streitkräfte durchzuführen, die die vollständige Kontrolle über den afghanischen Luftraum hatten, sagte sie. Wir glauben, dass diese Informationen ausreichen, um Rückschlüsse auf die Zusammenarbeit zwischen den USA und den IS-Kämpfern zu ziehen, sagte die Sprecherin. Russland habe die ihm vorliegenden Informationen bereits veröffentlicht und internationale Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, könnten sie zur weiteren Untersuchung verwenden. Ihre Äußerungen deckten sich mit früheren Äußerungen des Direktors der zweiten Asienabteilung des russischen Außenministeriums, Samir Kabulow, dass Moskau Informationen über konkrete Fakten im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit der US-geführten Koalition mit den IS in Afghanistan erhalten habe. Wir haben die tatsächlichen Fakten immer wieder erwähnt. Wir tun dies jedoch nicht in einer für die angelsächsische Welt typischen Art und Weise, zu der auch die Vorführung von Regensgläsern vor dem UN-Sicherheitsrat gehört, die sich später als Schwindel herausstellen. Wir machen das auf der Grundlage von Fakten, sagte Sacharowa auf die Frage, ob Moskau Details zu den Interaktionen zwischen den USA und IS-Terroristen veröffentlichen würde. Die IS-Terrormiliz begann fast ein Jahr nach der umfassenden Landnahme im Irak und in Syrien im Jahr 2014 mit dem Aufbau ihrer Präsenz in Afghanistan. Der ehemalige Präsident Hamid Karzai war der ranghöchste afghanische Regierungsverantwortliche, der als erster verkündete, dass die USA mit den IS in Afghanistan zusammenarbeiteten und es der Takfiri-Gruppe ermöglichen, in dem vom Krieg heimgesuchten Land zu gedeihen. WSJ. US-Soldaten sollen den Irak bis zum Jahresende verlassen. Washington und Bagdad haben vereinbart, dass US-Soldaten bis Ende 2021 aus dem Irak abgezogen werden, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag unter Berufung auf informierte Quellen. Irakische und amerikanische Regierungsverantwortliche planen, bald eine Erklärung abzugeben, in der US-Soldaten aufgefordert werden, den Irak bis zum Jahresende zu verlassen. In dieser gemeinsamen Erklärung von Bagdad und Washington soll laut dem WSJ außerdem hervorgehoben werden, dass der Irak weiterhin Geheimdienst- und Ausbildungskooperationen mit dem US-Militär benötigt. Die Erklärung soll im Zusammenhang mit dem Besuch des irakischen Premierministers Mustafa al-Kasemi in Washington am Montag abgegeben werden, bei dem er sich mit dem US-Präsidenten Joe Biden trifft. Wir brauchen keine Kämpfer mehr, weil wir selbst solche Kräfte haben, sagte der irakische Außenminister Fuad Hussein dem WSJ. Was wir doch brauchen, ist Zusammenarbeit im Bereich der Geheimdienste. Wir brauchen Hilfe bei der Ausbildung. Wir brauchen Truppen, die uns aus der Luft helfen, fügte der irakische Außenminister hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 34 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vergangene Woche setzte in Deutschland und angrenzenden Ländern ein gewaltiger Starkregen ein. Obwohl die Regierung von europäischer Fachstellen vier Tage zuvor eindeutig gewarnt worden war, gab es kaum Vorsorgemaßnahmen. Mitarbeiter der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks beklagen sich, dass ihre Hilfskräfte nicht abgerufen und eingesetzt werden. Den Flutopfern fehlen die gesamte typische Katastrophenbetreuung. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, erklärt in unserem Interview alle Aspekte der Lage und beklagt neben Milliardenschäden und mindestens 200 Todesopfern einen großen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Regierungspolitik. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Aber Herr Hossel, was will man überhaupt damit erreichen, diese schlechte Situation, die wie Sie sagen, so ganz absichtlich einfach herbeigeholt worden sind?
Ich glaube, wir sind ja jetzt schon im dritten Großdesaster. Ja, das eine Großdesaster, da ist nun allerdings bestens belegt. Das ist das Flüchtlingsdesaster aus den Jahren 15, 16, dass hier auch die Bundesregierung beteiligt war, aber auch Saudi-Arabien zum Beispiel und die UNO, dass man eben den zahlreichen Flüchtlingen aus Syrien, im Libanon und in Jordanien praktisch den Geldhahn zugedreht hat. Man hat von heute auf morgen die Geldmittel, die man für die Flüchtlinge in den Lagern ausgegeben hat, auf ein Viertel gekürzt. Nun waren das ja keine Luxussummen für jede betroffene arme Flüchtlingsnase, sondern das war schon damals sehr knappes Geld. Aber als das so zusammengestrichen wurde, war den meisten der Lagerinsassen klar, wir können hier nur noch krepieren, wenn wir bleiben. Wir werden verhungern. Nichts wird mehr gehen. Wir werden kein Wasser mehr haben. Und dann hat man ihnen gleichzeitig Zettelchen verteilt. Sehr spannend. Da war eine Organisation auch beteiligt, die arbeitet zusammen mit dem amerikanischen Deep State-Milliardär George Soros. Und da hieß es, kommt nach Deutschland, da gibt es Jobs, Häuser und Autos. Und dann sind eben doch Millionen losgelaufen schließlich. So war das. Und die Saudis sind aufgeflogen, weil es an verschiedenen Stellen bei Western Union unglaubliche Mengen, die sind dann gewartet, Auszahlungsbelege gab. Da wurden also Flüchtlinge aus Saudi-Arabien mit Geld unterstützt. Die kamen hier auch an und hatten ziemlich gute Handys. Und wir wissen auch aus unseren Polizeiquellen, dass von den 2 Millionen, die etwa nach Deutschland kamen, die Bundesregierungszahlen sind nicht verlässlich, 300.000 ausgebildete Kopfabjäger, Häuserkämpfer und so etwas aus den Assad-kritischen Kreisen in Syrien hier in Deutschland heute rumlaufen. Und das ist eine interessante Sache. Dann kommt, das war der Krise 1, dann kommt Krise 2. Das ist diese sagenhafte Corona-Pandemie, über die wir bereits viele Worte gewechselt haben und haben 3 Interviews dazu gemacht oder 4 sogar, mit allen Zahlen, Daten, Fakten. Das ist keine Pandemie, das ist eine Plandemie. Die wurde geplant, durchgeplant. Und zwar nicht über 2 Jahre, 5 oder 10, sondern über 50 und 40 Jahre. Und die letzten 16 Jahre seit 2005, seit nämlich Bill Gates und Warren Buffett, der amerikanische Deep State-Finanzier, sich zusammengetan haben in der Bill und Melinda Gates Stiftung, die ja von Warren Buffett immer noch zur Hälfte bezahlt wird. Obwohl er jetzt vor 3 oder 4 Wochen ausgestiegen ist aus dem Verwaltungsrat, was einer ja darf mit über 90. So, dass die eben diesen ganzen Vorlauf finanziert haben, bis es möglich war, den armen Menschen mit einem Riesenaufwand an Propaganda aus Medien, Politik und sonst woher und wissenschaftlichen Instituten, die alle beschmiert sind, von A bis Z, das weiß man, wer hat wie viel Geld von der Bill und Melinda Gates Stiftung bekommen, auch in Deutschland alle, auch die Charité, wo der Regierungswissenschaftler Herr Drosten da ist, dessen Doktortitel in der Debatte ist und Professor ist ein politischer Titel bei ihm, also ein Nobody sozusagen, ein wissenschaftlicher Nobody, der plötzlich hier bestimmen soll, wie es weitergeht mit Corona. Also eine Lügenpandemie wird den Leuten vorgemacht und die Grippe wird als große Seuche umfunktioniert und führt dazu, dass viele Deutsche wirklich in Angst sind und die Impfungen sind schlecht und haben eine Notzulassung und wir leben in einer offiziellen Notlage, in einer Pandemie-Notlage und das erlaubt der Bundesregierung Dinge zu tun, die allerdings mit Recht und Gesetz und vor allen Dingen mit unserer freiheitlichen Verfassung nicht mehr in Einklang zu bringen sind und entsprechende Stimmen werden aktiv unterdrückt, ja. Teilweise auch einfach mit Polizeieinsätzen, Razzien zu Hause, Ärzte, die sich auflehnen. Dass ich noch keine Polizeirazzia hatte, ist ein Wunder. Und das liegt meiner Ansicht nach zum Beispiel an unseren Gesprächsmöglichkeiten oder auch an den Gesprächsmöglichkeiten mit Russen und Türken, dass ich hier vielleicht noch eine kleine Sonderrolle spiele, bis es dem System zu viel wird. Also das ist die Lage in Deutschland. Punkt 2. Und jetzt kommt eben Punkt 3 und das ist diese Flutwelle. Und was will man, haben Sie gefragt. Das kann ich in einem Satz beantworten. Man will der Bevölkerung klar machen, dass sie keine Rechte hat, dass sie darauf auch nicht hoffen soll und dass sie Angst haben soll vor den Politikern und der Regierung, weil die haben nichts Gutes mit unserem Volk vor. Das haben sie in den letzten 6 Jahren eindeutig bewiesen.
Herr Horstel, aber es gibt auch andere Meinungen.
Akteure.
Die kommen meistens aus Fachkräften, aus dem Kreis von Bauingenieuren. So heißt es, nach der Hochwasserkatastrophe wird die Stimme nach einer anderen Stadtplanung laut. Die Infrastruktur müsse nun zügig angepasst werden, heißt es. Was meinen Sie dazu?
Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, natürlich, dass an vielen Stellen unsere Infrastruktur schlicht reparaturbedürftig ist. Wenn Sie heute mal die ganzen Rheinbrücken durchkontrollieren, stellen Sie fest, dass einige davon, also wie soll man sagen, im Bau sind sozusagen. Da wird also dran gebaut, weil die stark sanierungsbedürftig sind. Das betrifft viele Brücken in Deutschland. Und ich bin mir sicher, dass wir auch an den Staudämmen noch einiges arbeiten könnten. Das ist sicher. Aber das erklärt ja noch nicht diese Starkregenfälle. Dann kommt ja etwas, was wir auch noch haben, das ist die sogenannte Klimalüge. Ja? Da sind also weltweit Messstationen unterwegs. Das war so meine Arbeit von vor 10 Jahren ungefähr, das aufzudecken. Und diese Messstationen hat man absichtlich in die Nähe von Wärmeverteilern gesetzt, sodass sie natürlich eine höhere Temperatur anzeigen, als sie anzeigen würden, wenn man sie in einer repräsentativen Gegend, also in einer wissenschaftlich einwandfreien Gegend so platziert hätte, dass sie tatsächlich eine Aussage über die natürliche Lage vermitteln. Und dann hat man also uns mit dieser Klimalüge eingedeckt und jetzt kommen die Politiker und sagen, ja, wir müssen jetzt viel mehr Klimapolitik machen und da investieren und ganz großartig müssen wir auch weiter Freiheiten einschränken und Reisemöglichkeiten einschränken und dies und jenes. Auch Autofahrmöglichkeiten, das wird dann dazu führen, dass nur noch Regierungspersonal Auto fahren darf in der entfernten Zukunft und solche Dinge. Dass man eben sagt, das Ganze liegt an der Erderwärmung und ist eine Folge des Klimawandels, dass hier solche Starkregenfälle sind. Und dann hat ein netter Bürgermeister unsere Kanzlerin Frau Merkel unterbrochen, die in einem schwarzen Kostümchen angetreten ist im Krisengebiet. Und die war über seine Unterbrechung überhaupt nicht glücklich. Das hat man an ihrer gerunzelten Stirn gesehen, aber er ließ sich nicht einschüchtern und hat gesagt, Frau Merkel, darf ich Sie darauf hinweisen, wir hatten solche Starkregen schon und dann kamen zwei wilde historische Daten, 1300 irgendwas und 1800 irgendwas. Da gab es noch gar keinen Klimawandel, weil Frau Merkel über Klimawandel redete und auch über Afrika, was die Flutopfer wahrscheinlich sehr interessiert hat. Kurz und grün, wir leben in einer vollkommen perversen Regierungssituation und die Ingenieure, die Sie zitieren, die haben garantiert ziemlich recht und es ist gut, wenn man auf sie hört. Aber das erklärt nicht die Lage, die wir jetzt haben.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Herzlichen Gruß an Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht heute weiter in der Provinz Kermanschah. Schauen wir uns weitere Sehenswürdigkeiten dort näher an. Im Stadtzentrum von Kangorwar in der Provinz Kermanschah und auf der Straße Richtung Hamedan kommt man zum Anahita-Tempel, das zweitgrößte Steinbauwerk Irans nach Persepolis. Das Gebäude befindet sich auf einem natürlichen 32 Meter hohen Hügel. Manche Historiker glauben, dass es sich bei dem Gebäude um einen Tempel für die Göttin Anahita handelt. Anahita bedeutet rein und fern von jeglicher Unreinheit. Im antiken Iran galt sie als Göttin des Wassers, Wächterin der Quellen und des Regens und Symbol für Fruchtbarkeit, Liebe und Freundschaft. Dieser Glauben herrschte noch vor der Mission Zarathustras in Iran. Später wurde er dann fortgesetzt. In vorislamischer Zeit zollten die Iraner mit zahlreichen Tempel und Skulpturen dieser Götten Respekt. Die Tempel und Tafelschriften sind in Hamedan, Susa, Kaserun, Aserbaidschan, Kermanschah und Kangarwar erhalten. Der Anahita-Tempel in Kangarwar gehört zu den bekanntesten Bauwerken für Anahita in Iran. Der Bau des Tempels wird auf Ende des 3. und Anfang des 2. Jahrhunderts vor Christus geschätzt. Manche glauben, er stamme aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Saifullah Kornbach-Schwarz, der in dem Bauwerk Forschungen betreibt, hat dort Eigenschaften der Achämeniden, Parther und Sassaniden entdeckt. Mas'ud Orzanush, der ebenfalls im Tempel forscht, sieht darin einen unfertigen Palast für König Chosro Parviz Ende der Sassaniden-Ära. Der Tempel ist 209 mal 224 Meter groß. Die Höhe der Säulen steht in einem Verhältnis von 3:1 zu ihrem Durchmesser. Ein einzigartiges Merkmal unter allen Tempeln der Welt. Der Grundriss ist ein Viereck. Jede Linie bildet ein mit Gestein und Gips gebautes Sommerhaus. Die Fassade wurde mit großen gehauenen Steinen gebaut. Man sieht gelegentlich Klammern aus Eisen oder Blei, die die Blöcke zusammenhalten. Im südlichen Teil des Gebäudes laufen zwei Treppen, die 154 Meter lang ist. Jeweils 2 bis 5 Stufen wurden aus einem Felsblock gehauen. Im östlichen Teil zählt man 26 Stufen, im westlichen 21. Sicherlich waren es früher mehr Stufen. Im Nordosten des Gebäudes stehen 2 parallel verlaufende Steinblöcke. Hier befand sich der Eingang, etwa 2 Meter breit. Im Zentrum des Bauwerkes liegt ein 3 bis 5 Meter hohes Sommerhaus, das östlich-südlich angelegt wurde. Säulenreihen trennen die Sommerhäuser im Bauwerk. Das trifft jedoch nicht auf 2 parallel verlaufenden Treppen im südlichen Teil zu. Die Säulen sind kurz und dick. Im 1. Jahrhundert nach Christus schrieb der griechische Geograph Isidor Charaxi erstmals über den Anahita-Tempel. Er nannte ihn den Artemis-Tempel. Islamische Historiker haben zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert die Region besichtigt und darüber berichtet. Ibn Fari schrieb in seinem bekannten Werk Al-Buldan: Keine Säulen sind erstaunlicher als die im Anahita-Tempel in Kangarwar.
Erste archäologische Grabungen wurden 1968 vorgenommen. Man stufte das Gebäude als Gebetsort für die Göttin Anahita unter den Parthern ein. Forschungen haben ergeben, dass der Tempel unter den Seldschuken, Ilkhane, Safaviden und Qajaren auch für andere Zwecke benutzt wurde. Jede dieser historischen Epochen haben dort Merkmale hinterlassen. Im Laufe der Zeit ist der Tempel zerfallen. Historisch gesehen gehört er zu den wertvollsten Kulturdenkmälern Irans. Der einzigartige Komplex könnte eine bedeutende Rolle für den Tourismus in der Region spielen. Seit Jahren wartet der Tempel schon darauf, auf die Liste für UNESCO gesetzt zu werden. Thank you. Kermanshah, das eine besondere geografische Lage genießt, ist seit jeher ein Zentrum für das Handwerk, besonders auch, weil die Menschen dort eifrig und gewandt in diesem Bereich sind und ihre Erzeugnisse sowohl im In- als auch im Ausland verkaufen. Bekannt ist hauptsächlich der Kelim, der Teppich und die traditionellen Musikinstrumente aus der Region. Georgim, Textilarbeiten, Messer, Metallwerkzeuge, Tischlerei, Metallgravuren, Holzeinlegearbeiten, Filz, Leder, einheimische Schmuckstücke, Tongefäße, Glas, traditionelle Malerei, Skulpturen und so weiter sind weitere Erzeugnisse und Handarbeiten in der Provinz. Kelime gehören zur Gruppe familiärer Kunsthandwerkbereiche und sind sehr beliebt in Kermanshah. Die Webstühle befinden sich hauptsächlich in den Dorfhäusern. Das Rohmaterial besteht aus Wolle und Garn. Die Kelime aus Hersin sind von Weltruhm, sodass sie nach Europa, unter anderem Deutschland, exportiert werden. Die Muster sind geprägt von Geschmack und Kunstsinn des Webers. Es kommen einfache Muster, unter anderem Vögel, Pflanzen und einfache Gegenstände vor. Man erkennt die Umrisse der Muster als solches. Auch der Teppich wird in Kermanshah seit langer Zeit gewebt. Die Muster sind traditionell und aus der Region. Ein weiteres Handwerk ist das Mutschbafi, eine Art Überzug, der von Männern hergestellt wird. Es wird aus reiner Wolle gewoben. Decken, Teppiche und Vorhänge sind die Produkte. Dafür verwenden die Weber einen Webstuhl aus Holz, Spindel und Rad. Das Arbeitspensum der Weber hängt vom Webart und Muster ab. Sie setzen ihren eigenen Geschmack ein und erzeugen mit bunter Wolle anmutige Muster. Werfen wir auch einen kurzen Blick auf die Leckereien aus der Provinz. Kleine Kuchen bzw. Plätzchen, die Kulutsche genannt werden und in Kermanshah selbst als Non Berenji, Reisbrot, Non Shekeri, Zuckerbrot und Kark bekannt sind. Sie werden aus Mehl, Zucker, Eier und Fett, das aus Kermanshah kommt und sehr berühmt und nahrhaft ist, hergestellt. Diese Süßigkeiten werden auch gerne als Souvenir verschenkt. Wir verabschieden uns für heute und wünschen alles Gute bis nächste Woche. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Shadiye Dilha, das heißt die Freude der Herzen. Thank you. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Werte Zuhörer, wir bringen Ihnen einen weiteren Beitrag aus der Reihe Gesunde Familien. In dieser Wochensendung wollen wir uns einem hochbetagten, wichtigen Abschnitt des Lebens zuwenden, der Zeit des Alters. Die Eigentümlichkeiten dieser Zeit und die Beachtung der Bedürfnisse dieses Alters und ebenso die Stellung der alten Menschen in der Familie sind unter anderem Fälle, die wir in der heutigen Sendung ansprechen. Wir hoffen, dass es interessant und zweckmäßig für Sie sein wird. Nicht alle Menschen erreichen das Alter. Einige beten, niemals so alt zu werden, dass sie niemandem zur Last fallen müssen. Manch andere erbitten sich von Gott ein langes Leben und wissen dies als Segen und Huld Gottes zu schätzen. Altwerden ist ein bedeutender Abschnitt im Leben der Menschen und man kann es als die vollendende Etappe des Menschen bezeichnen. Der Kindheit folgt die Jugend, darauf das Erwachsensein, dann wird die Vollkraft der Jahre erreicht und danach kommt das Alter. In den meisten Ländern der Welt werden Personen über 65 Jahre zu den alten Menschen gezählt. Dr. Ahmad Faridi, ein iranischer Psychologe, sagt, der Mensch legt in seinem Leben verschiedene Etappen zurück, von der die letzte das Alter ist. Während seines Wachstumsprozesses macht er verschiedene Erfahrungen und das Alter ist die Phase der Speicherung dieser Erfahrungen. Wenn die vorherigen Phasen erfolgreich überstanden werden, zeigt sich laut Darstellung der Psychologen die Zeit der Phase geistiger Bedürfnisse. Die Psychologen sagen ebenfalls, wenn einige Lebensbedürfnisse des Menschen im Laufe des Lebens unbefriedigt bleiben, kann man in der Zeit des Alters kein ausgeglichenes Verhalten erwarten. Die vielen verschiedenen Probleme im Alter sind ein natürlicher Prozess, da die körperliche Kraft und das Gedächtnis mit der Zeit nachlassen. Wahrscheinlich ist keine Zeit des Lebens wie die des Alters beunruhigend und voller Probleme. Aus eben diesem Grunde benötigen die alten Menschen, um gesund zu leben, eine geeignete Atmosphäre. Das Alter ist eine sehr wichtige Zeit, eine Zeit, in welcher der Mensch nach langen Jahren aus der vergangenen Zeit des Lebens Nutzen ziehen kann. Aus diesem Grunde ist das Alter nicht das Ende des Lebens, sondern es kann der Anfang einer heiteren und geachteten Lebenszeit sein. Deswegen darf die Zeit des Alters nicht als eine Zeit des Krankseins und der Arbeitsunfähigkeit betrachtet werden. Mit der Zunahme des Alters unterliegt auf natürliche Weise die körperliche Gestalt des Menschen vielen Veränderungen. Dem Auftreten größerer Probleme kann unter Berücksichtigung einiger Punkte entgegengewirkt werden. Bei der Lebensweise in der Zeit des Alters muss auf Hygiene, passender Sport und ausgeglichene Ernährung geachtet werden. Auch kann durch aktive Teilnahme in der Gesellschaft und dem Familienleben ein Alter verbunden mit Freude und Gesundheit erreicht werden.
Dr. Behpajou, ein iranischer Psychologe, sagt, alte Menschen müssen versuchen, ihrem Leben einen positiven Sinn zu geben, ihre Freizeit richtig gestalten und an sozialen Arbeiten und freiwilligen Diensten teilnehmen. Knüpfung gesellschaftlicher Beziehung und Mitgliedschaft in sozialen Gruppen kann den alten Menschen eine Hilfe sein. Sie können sich zum Beispiel an nichtstaatlichen Einrichtungen oder wissenschaftlichen Vereinen oder religiösen Gesellschaften und Institutionen für wohltätige Zwecke betätigen. Die Wahl einer angenehmen Arbeit oder die Übernahme von Verantwortung stärkt die Fähigkeit ihrer Denkweise. Beschäftigung mit künstlerischen oder schriftlerischen Arbeiten, Reisen mit Freunden und der Familie kann für den alten Menschen vorteilhaft sein. Das Alter ist eine Zeit, in der Vater und Mutter schwach und arbeitsunfähig werden und mehr die Hilfe ihrer Kinder benötigen. Viele Väter und Mütter sind in der Zeit ihres Lebens und ebenso in der Zeit des Alters nicht von ihren Kindern finanziell abhängig, sondern auf das Mitgefühl dieser angewiesen. Die Zeit des Alters ist gewöhnlich mit Krankheiten und Schwierigkeiten verbunden. In solcher Situation sind sie natürlicherweise auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen.
Es ist eine Tatsache, dass der Mensch in der Zeit des Alters verschleißt und seine körperliche Kraft und sogar Teile seiner denkerischen und geistigen Fähigkeiten verliert. In dieser Zeit kommt es manchmal vor, dass das vorherige Wissen vergessen wird. Aus diesem Grunde kommen zahlreiche Probleme auf die alten Menschen und ihre Familien zu. Eine richtige Kenntnis über die Zeit des Alters und die wirklichen Bedürfnisse der alten Menschen kann den Kindern bei einem richtigen und angemessenen Umgang mit den alten Vätern und Müttern helfen. Einige der jungen und unerfahrenen Kinder bringen den Eltern aus Lustlosigkeit oder Anmaßung oder wegen beruflichen Gründen nicht die gebührende Achtung entgegen. Manche äußern sich den Eltern gegenüber gebildeter und begabter als diese. Es darf nicht vergessen werden, dass hochnäsiges Verhalten Vater und Mutter gegenüber eine Undankbarkeit gegen Gottes Huld ist. Der edle Koran untersagt Heftigkeit und Streitsucht bezüglich der Eltern und mahnt zu guten Worten und demütigen Verhalten ihnen gegenüber. In der Sure Asra, Vers 23 und 24 lesen wir: Wenn Vater oder Mutter oder beide zusammen bei dir ins Alter kommen, dann füge ihnen nicht die kleinste Kränkung zu und fahre sie nicht an, sondern führe freundliche und ehrfürchtige Rede zu ihnen und senke für sie den Flügel der Demut in Barmherzigkeit. Aus islamischer Überlieferung geht hervor, dass es zur Höflichkeit und Achtung von Vater und Mutter gehört, insbesondere wenn sie alt geworden sind, diese nicht mit ihren Vornamen anzusprechen, aus Achtung sich vor ihnen zu erheben, nicht vor ihnen herzueilen, nicht laut und heftig zu ihnen zu sprechen, ihre Bedürfnisse zufriedenzustellen und sie in ihrem Alter zu versorgen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, sagte: Die Gelehrten müssen wegen ihres Wissens und die Alten ihre Jahre wegen respektiert werden. In der islamischen Kultur nehmen die alten Menschen eine werte Stellung ein. Die gesamte Familie bringt ihren Ältesten Achtung entgegen, zieht sie in Angelegenheiten zu Rate und bei Meinungsverschiedenheiten legt sie Wert auf ihre Ansichten und Belehrungen. Manchmal wird durch die Rede der Familienältesten das Feuer der Unruhe gelöscht oder Missfallen und Zwietracht in Mitgefühl und Versöhnung umgewandelt. Solange die alten Menschen leben, bleibt ihr Wert meistens unerkannt. Nach dem Dahinscheiden des Familienältesten zeigt sich so manche Meinungsverschiedenheit und Familienstreit. Diese Gründe betreffend äußerte der werte Prophet des Islams, Friede sei mit ihm und seiner Familie: Ein Alter in seiner Familie ist wie ein Prophet inmitten seines Volkes. Dies ist ein Hinweis auf die wichtige und belehrende Rolle der Familienältesten. Die Beachtung der Stellung und Position der alten Menschen seitens der Kinder und der übrigen Familienmitglieder stärkt ihre geistige Gesundheit. Alte Menschen fühlen sich nicht als einsame und zurückgezogene Personen, wenn auf sie Rücksicht genommen wird, und andererseits können ihre nützliche Erfahrung und ihr wertvolles Wissen den jungen Leuten dienlich sein. Es ist daher geziemend, den Ältesten und Alten, die ein führendes Licht und der Mittelpunkt der Wärme in der Familie sind, Achtung entgegenzubringen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.